Das Thema am heutigen Reformationstag, am 490. Reformationstag seit dem Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg, lautet: Krise und Erneuerung der Kirche, ist heute noch eine Reformation möglich? Ich möchte gleich vorausschicken, bei Kirche dürfen wir jetzt nicht nur an Landeskirchen denken, sondern überhaupt an Kirchen, Gemeinden, Freikirchen und so weiter. Ja? Nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich spreche jetzt also nicht nur, aber natürlich schon besonders auch von der EKD, aber nicht nur. Was ist los in der evangelischen Kirche los? So fragen viele Zeitgenossen mit Verwunderung. Segnung homosexueller Partnerschaften, Ergänzung des Vaterunsers durch ein Mutterunsere, jetzt ja auch besonders in dieser neuen Bibel in ungerechter Sprache, Reden von Jesa Christa und Heilige Geistin, einseitige politische Stellungnahmen, gemeinsame Veranstaltungen mit Moslems, Buddhisten und Angehörigen weiterer Religionen und gleichzeitig die Entlassung von gläubigen Pfarrern und Predigern. Das sind nur einige Schlaglichter aus der Presse in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie konnte es dazu kommen? Was steckt dahinter? Gibt es eine gezielte Strategie zur Unterwanderung evangelischer und anderer Kirchen? Fragezeichen. Und wie können sich die Gläubigen in dieser Lage verhalten? Das sind die Fragen, denen wir uns nachfolgend zuwenden möchten. Ich habe in 4 Teile gegliedert, das Referat. Erstens, die Situation vieler evangelischer Kirchen heute. Zweitens, wie eine Reformation aussehen könnte. Drittens, warum eine Reformation heute schwierig ist. Und viertens, wie sich die Gläubigen, wir alle hoffentlich, wie wir uns in dieser Lage verhalten können. Erstens, die Situation vieler evangelischer Kirchen heute, und zwar nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Nun, liebe Geschwister, die evangelischen Kirchen in vielen Ländern haben sich heute sehr weit von ihrer biblisch-reformatorischen Grundlage entfernt. Gewiss ist die evangelische Kirche eine allezeit zu reformierende Kirche, aber heute ist der Graben zur biblisch-reformatorischen Norm sehr groß geworden. Eine Reformation ist daher innerhalb des Protestantismus notwendiger denn je. Eine ganz neue Situation innerhalb des Protestantismus. Nachfolgend möchte ich entlang gehen an den reformatorischen bzw. dogmatischen Hauptartikeln, nämlich der Lehre von der Heiligen Schrift, der Lehre über Gott, Christus, Erlösung, Heiliger Geist, Gemeinde, Endzeitfragen, um immer aufzuzeigen, wo extreme Gegensätze sich schon bereits herausgebildet haben in verschiedenen evangelischen Kirchen im Vergleich zu den biblisch-reformatorischen glaubensmäßigen Hauptlehren. Zunächst zur Lehre vom Wort Gottes. Nach biblisch-reformatorischer Sicht ist die Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes. Creatura verbi Dei. Martin Luther schreibt, wo das Wort ist, da ist die Kirche. Wo das Wort nicht ist, da ist die Kirche nicht. Im Augsburger Bekenntnis wird Kirche definiert, ich zitiere, als Versammlung der Gläubigen, in der das Evangelium rein gelehrt und die Sakramente dem Evangelium gemäß verwaltet werden. Zitat Ende. Auch Johannes Calvin führt aus in der Institutio Christianae Religionis 4,19: Überall, wo wir wahrnehmen, dass Gottes Wort lauter gepredigt und gehört wird, also er meint rein gepredigt und gehört wird, und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden, lässt sich auf keinerlei Weise daran zweifeln, dass wir eine Kirche Gottes vor uns haben. So die Bekenntnisse der hauptsächlichen Reformatoren. Jedenfalls sind wir mit einem einig, dass die Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes ist, in welcher Gestalt auch das dann definiert wird, aber des Wortes Gottes. Und dieses Wort ist hier in einzigartiger und nicht zu überbietender Weise in der Bibel gegeben, in Gestalt der Bibel. Was geschieht aber, wenn der Kirche das Wort geraubt wird oder wenn sie sich selber dieses Wortes beraubt? Das ist keineswegs nur eine rhetorische Frage, Denn genau in dieser Lage des weithin verloren gegangenen Wortes Gottes befindet sich die evangelische Kirche heute. Beginnend mit dem Zeitalter der Aufklärung und einer sich als autonom gebärdenden Vernunft versuchte die Bibelkritik, sich des Wortes Gottes zu bemächtigen, indem dieses Wort Gottes gegen seinen Selbstanspruch, nämlich dass es Gottes Wort ist, wie ein bloßes Menschenwort behandelt wurde, büßte es für viele seine Autorität ein. Und die Folge sind jetzt diese neuen Bibelverfälschungen, wo man meint, man kann die Bibel beliebig verfälschen, Volksbibel, Bibel in sogenannter gerechter Sprache und so weiter. Das ist eine schlimme letzte Steigerung, sage ich mal, wahrscheinlich schon eine der letzten Steigerungen, dass man jetzt die Bibel selber schon verfälscht, nicht mehr nur historisch-kritisch auseinandernimmt, sondern meint, neue Bibeln schreiben zu müssen als Menschen, nicht? In Form dieser Bibeln nur in Anführungsstrichen, sind ja keine Bibeln mehr, die von Gott stammen. Auch die Volksbibel, die finde ich persönlich fast noch schlimmer als diese feministische Verfälschung, weil das die Gossen- und Fäkalsprache ist. Weiter herunter kann es ja gar nicht mehr gehen. Aber das wird vom größten evangelikalen Medienkonzern als Bestseller vertrieben in den sogenannten christlichen Buchhandlungen. Wir haben ja aufgerufen, Rudolf Ebertshäuser, ich und andere Brüder, solche Buchhandlungen zu boykottieren, wo man sieht, dass solche Lästerungen ausliegen. Ich kaufe schon lange nichts mehr in solchen Buchhandlungen. Wir können auch heute über Bibeltreue Verlage bestellen, wenn wir etwas brauchen. Ja, aber jedenfalls die Aufklärungsphilosophie, die historisch-kritische Methode und jetzt auch noch verfälschte Bibelausgaben haben der evangelischen Kirche das Wort praktisch geraubt. Und damit fehlt die Basis. Es fehlt der Beurteilungsmaßstab für alles Weitere. Im Grunde ist eine Kirche, die sowas sich zu ihrer Grundlage macht, schon an ihr Ende gekommen. Bruder Keimann hat mir ein Blatt gegeben, wie viele Kirchen und Bischöfe und Bischöfinnen in Anführungsstrichen gibt es ja gar nicht nach der Bibel, aber in Idea und so weiter gibt es die wohl inzwischen. Jedenfalls, alle diese haben es akzeptiert, diese feministische Verfälschung. Nun, der Kirche wurde damit ihre Grundlage und Widerstandskraft gegen den Zeitgeist geraubt. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat einmal gedichtet, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Das lässt sich auch im Blick auf eine Kirche sagen. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll die Kirche noch ruhen? Sie kann nur noch in sich selber ruhen und sich selber mit ihren Irrlehren gegenseitig infiltrieren. Vielen ist es nicht bewusst, dass die Bibelkritik letztlich einer Haltung des Skeptizismus entstammt. Skeptizismus ist praktisch nichts anderes als Unglaube. Die Fähigkeit Gottes, sich etwa durch Zukunftsprophetien, durch seine Propheten zu offenbaren und auch Wunder zu tun, wird für unmöglich gehalten, beziehungsweise es sei mit der autonomen Vernunft des Menschen nicht vereinbar. Diese Haltung des Skeptizismus steht jedoch im Gegensatz zum durchgehenden Selbstanspruch der Heiligen Schrift, wo es etwa im Psalm 72, Vers 18 heißt, gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Auch heute noch, aber wir wollen sie nicht showmäßig vermarkten, wie das heute oft geschieht. Diese historisch-kritische Methode stellt sich Gott als machtloses Prinzip vor, praktisch ohne Arme und Beine menschlich gesprochen, der nicht eingreifen kann in das Weltgeschehen, der sich nicht offenbaren kann durch seine Propheten oder konnte und der auch heute nicht mehr wirken könne. Deshalb sehen wir, dass die Schriftfrage letztlich eine Gottesfrage ist. Welches Gottesbild haben denn diese Menschen, die sich noch Theologen nennen? Theologie, Lehre von Gott, aber ist es überhaupt noch Gott? Ist es nicht ein machtloser Popanz, den sie sich selber aufgebaut haben durch ihre philosophischen Kunststücke? Gott als machtloses philosophisches Prinzip anstelle des lebendigen Schöpfers von Himmel und Erde. Und mit der Gotteslehre hängt auch die Christologie, die Lehre von Jesus Christus, untrennbar zusammen. Hatte in altkirchlicher Zeit der zu Recht als Ketzerei verurteilte Arius die ewige Gottheit Jesu Christi hinterfragt, aber Christus immerhin noch als übernatürliches Wort, als Logos anerkannt, so stehen wir heute Irrlehrern außerhalb und innerhalb der Kirchen gegenüber, im Vergleich zu denen der Arianismus fast schon als orthodox, als rechtgläubig gelten könnte. Weil heute wird von manchen überhaupt bestritten, dass Jesus gelebt hat. Soweit geht man heute zum Teil. Oder es wird ihm nur noch sein Menschsein zuerkannt. Er sei nur ein Mensch gewesen, ein Sozialrevolutionär, Befreier, Friedensprediger, Essener, ein Vorbild und was auch immer. Es gibt so viele Jesusbilder, wie es Jesusbücher heute gibt. Das ist traurig. Und sein Gottsein wird ihm von den allermeisten abgesprochen. Der Papst macht da eine Ausnahme in seinem Jesusbuch, Jesus von Nazareth. Er erkennt sein Gottsein an. Das dürfen wir auch würdigen. Ich habe ja eine differenzierte Rezension darüber geschrieben. Aber er verbindet das natürlich mit den katholischen Lehren, den Sonderlehren. Daher ist es auch eine Verfälschung, die etwas subtiler erfolgt und dadurch auch gefährlich ist. Aber heute, liberale Theologie, wir wissen es ja alle, Jesus nur ein Mensch, ein politischer Faktor, auf den man sich dann beruft. Man soll das Schwert in die Scheide stecken und diese Worte, die werden dann aus dem Zusammenhang gezogen. Aber beim Propheten Micha und bei anderen Propheten gibt es ja einerseits, dass Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden, aber es gibt auch Stellen, wo es heißt, mach die Pflugscharen zu Schwertern. Da, wo es Gott gebietet. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ja. Aber wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen. Man kann nicht einzelne Stellen herausreißen und dann eine falsche Lehre, etwa in der Friedensbewegung, darauf bauen, wo die Menschheit sich nun selber ein Friedensreich erbaut, ohne Jesus als den einzigen Weg zum Vater. In der Heiligen Schrift wird deutlich betont, das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat, von seinem Sohn. Und dann kommen diese wichtigen Kernverse, die auch gegen liberale Theologen, auch gegen Islam und auch gegen Zeugen Jehovas und andere Sekten gerichtet sind. Prophetisch schon gegen diese gerichtet sind. Gott hat es ja vorausgewusst. Nämlich, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und jetzt schauen Sie, was Mohammed lehrt, was Russell, Rutherford und andere Begründer der Zeugen Jehovas gelehrt haben und was liberale Theologen lehren. Sie bestreiten allesamt die einzigartige Gottessohnschaft Jesu Christi. Manchmal wird zwar von Sohn Gottes geredet, aber es wird umgedeutet. Nicht im Sinne der Gottheit. Einer der Gottessöhne, heißt es bei den Zeugen Jehovas. Jeder Engel ist für die ein Sohn Gottes. Man muss genau definieren und betrachten, was meinen die einzelnen Strömungen, wenn sie von Gott reden, von Sohn Gottes, von Wiedergeburt. Es gibt so viele Deutungen, wie es ihr Lehren heute gibt. Und wir müssen alles wirklich an der Bibel prüfen, dass wir nicht verführt werden. Anhand der Heiligen Schrift prüfen, ist das bibelgemäß, was da gelehrt wird über Gott und Christus. Nun, das nächste ist die Hamartiologie und die Soteriologie. Das heißt, die Lehre von der Sünde, Hamartia, und von der Erlösung, Soteria. Mit der Entleerung der Gotteslehre und Christologie geht eine Entleerung der Hamartiologie und Soteriologie einher. Wo man Gottes Wort kritisiert, wo man Gott und seinem Sohn Jesus Christus keine übernatürliche Wirksamkeit mehr zutraut, da bleibt der Mensch mit sich allein. Und das ist das Wesen des Menschen, des Sünders nach Luther, homo incurvatus in se, das heißt der in sich verkrümmte Mensch, der Gott ausblendet, der Gott zu einem bloßen philosophischen Objekt herunterwürdigt, gemäß Feuerbachscher Projektionshypothese und anderen Vorstellungen, ja, wo der Mensch Gott erschafft und nicht Gott den Menschen erschaffen hat. Eine blasphemische Verfälschung, die auch heute sehr verbreitet ist, auch in den neuen Atheismusbüchern. Es ist interessant, dass in der Endzeit, wir beginnen ja auch heute Abend mit der Endzeitkonferenz, auch der Atheismus wieder ganz neue Wellen erzeugen kann in unserer Gesellschaft der Verführung. Also die ganz offene Gottlosigkeit. Und gleichzeitig wurde der Kreationismus, man höre, vom Europarat verurteilt als Gefährdung für die Menschenrechte. Also wer daran glaubt, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie es in der Bibel steht, ist ein Feind des neu entstehenden europäischen römischen Reiches. Das kann ich jetzt hier nur erwähnen, ist nicht mein Thema, aber ich möchte es doch gesagt haben. Wir werden im nächsten Zeitjournal, ich habe übrigens eine Bestellliste ausgelegt, über diese Dinge ausführlich berichten, auch über diesen neuen Verhaltenskodex für Bekehrungen, der von führenden Evangelikalen jetzt zusammen mit dem Weltkirchenrat und dem Vatikan entworfen wird, dass man Begriffe wie Waffenrüstung, Feind, Heiden, Finsternis nicht mehr gebrauchen darf. Nur noch Liebe, Freude, Friede, Gnade und solche positiv klingenden Begriffe, aber nicht mehr das, was irgendwie an Ausgrenzung, an Kritik erinnern könnte. Wir merken ein Soft-Evangelium, wo dann der Antichrist ein leichtes Spiel hat, die Leute zu verführen. Und die Evangelikalen, die Weltallianz, auch in Form von deutschen Theologen, ich nenne jetzt keine Namen, aber ihr wisst, wen ich meine, machen munter mit. Ja. Ihr werdet es im nächsten Zeitjournal lesen. Es ist gerade im Druck und wer es bekommt, wird es dann nächste Woche, wer es schon hat, wird es nächste Woche bekommen. Ja, also jedenfalls die Christologie, die Lehre von Christus wurde verfälscht, die Heilslehre wurde verfälscht und der Mensch bleibt mit sich allein, in sich verkrümmt, seine sündhafte Verdorbenheit und dann kommen die Bemühungen um Selbsterlösung, sich selber zu erlösen, wo es keinen wirklichen Gott gibt, wo die Bibel nur ein Menschengemächte ist, angeblich, ja. Da ist der Mensch dann auf sich gestellt. Und dann kommen solche Ideologien, Weltanschauungen, wie wir sie heute überall in jeder fast Kirche schon präsentiert bekommen. Zum Beispiel eine feministische Bluttheologie gotteslästerlicher Art, die sagt, dass das Heil aus den Kräften der Frau komme und, verzeiht es mir, wenn ich so sage, aus ihrem Menstruationsblut anstelle von Jesus Christus und seinem Opfer auf Golgatha. Es wurde sogar in der württembergischen Landessynode tatsächlich diskutiert, ob man heute noch an das Sühneopfer Jesu Christi glauben könne. Ja, da wird wirklich das Zentrum angetastet, auch im frommen Württemberg. Man kann doch mit solchen Leuten, auch wenn sie sich Theologen oder Christen nennen, keine Gemeinschaft mehr haben, die hier sich wie Satan gegen das Zentrum des Heilsgeschehens wenden. Damit habe ich die Frage schon zum Teil geantwortet, ob es noch Reformation innerhalb dieser Kirchen geben kann. Aber ich möchte noch nicht alles vorwegnehmen. Also eine feministische Bluttheologie, Theologie in Anführungsstrichen zu denken, ist ja keine Theologie mehr, es ist eine gotteslästerliche Anthropologie, Lehre vom Menschen. Und dann genauso eine Befreiungs- und Revolutionstheologie in Anführungsstrichen, die ihre Hoffnung auf die Kraft gesellschaftlicher Gruppen und deren revolutionären Kampf richtet, anstelle auf Gott, der alles neu schafft. Und schließlich eine Psychotheologie, in Anführungsstrichen, etwa Trevermann und andere, die Heilung erwarten aus der Kraft des menschlichen Selbst und entsprechende Selbstverwirklichungstechniken ins Zentrum rücken. Allen solchen Bestrebungen ist das Wort des Apostels Petrus entgegenzuhalten, dass er im Blick auf Jesus als den lebendigen Sohn Gottes dem Hohen Rat in Jerusalem zugerufen hat, Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden. Allein Jesus Christus ist der Retter. Aber wo nun der Glaube an Gott, an den Retter Jesus, an die Erlösung selber verloren gegangen ist, kommen nun auch die Dämonen durch die Hintertür herein inmitten vieler Kirchen, die sich noch Kirchen nennen. So sind auch auf dem Gebiet der Ethik Entwicklungen zu beobachten, die in ihrem Ausmaß und in ihrer Wucht heutzutage nur als dämonisch inspiriert bezeichnet werden können. Ein Dammbruch ungeahnten Ausmaßes ist in den letzten Jahrzehnten in Gesellschaft und Kirchen vieler Länder erfolgt. Zusammen seien nur genannt der ständig abnehmende Widerstand gegen die Kindestötung im Mutterleib, insbesondere in den evangelischen Kirchen. Hier hat uns Rom noch etwas voraus und das verführt viele, dass sie meinen, das sei doch besser. Aber wenn die Ethik zum Teil noch in Ordnung ist, muss die Dogmatik noch lange nicht gut sein. Wir müssen da auch unterscheiden. Wir können nicht, wenn wir sagen, die sind auch gegen Abtreibung, die ganzen Irrlehren zudecken, die trotzdem verführerisch sind. Aber in evangelischen Kirchen ist ja der Widerstand zu unserer Schande, muss ich sagen, geringer als in den katholischen gegen diese Abtreibung, wie man es auch verharmlosend nennt. Und dann auch die wachsende Duldung und zum Teil bereits Segnung in Anführungsstrichen homosexueller Lebensformen. Es müsste selbst dem Ungläubigen einleuchten, dass Homosexualität nicht von Gott gewollt sein kann, aus einem einfachen Grund. Wir wären alle nicht hier, wenn das Gottes Wille gewesen wäre. Es müsste selbst ungläubigen Menschen einleuchten. Aber heute ist alles normal und wir sind ja tolerant. Sicherlich, wir wollen homosexuellen Menschen helfen, dass sie geheilt werden können, dass sie zu einer gesunden biblischen Ehe finden. Aber wenn wir sagen, das sei alles normal, dann lassen wir sie in ihrer Verlorenheit. Es ist geradezu lieblos. Es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, wenn ich das jetzt sage. Es gibt ja jetzt diese neuen Gesetze, wir wissen darum. In Schweden wurde ein Pastor ja schon verurteilt in erster Instanz, weil er etwas Kritisches gesagt hatte über Homosexualität. Bei uns sind die Gesetze ja auch schon teilweise durchgekommen. Aber wir müssen und sollen das Wort Gottes noch klar sagen, solange man es noch kann und auch dann noch sagen, selbst wenn man Gefängnisstrafen riskiert. Wie gesagt, seelsorgerliche Hilfe, aber keine Gutheißung von Sünde. Das ist uns aufgegeben als Christen. Und dann fehlen auch weitgehend kirchliche Stellungnahmen, und zwar klare kirchliche Stellungnahmen zu Themen wie freie Liebe, uneheliches Zusammenleben, Pornografie, Polygamie, Inzest und Euthanasie. Aber die Heilige Schrift warnt deutlich vor solchen Verirrungen. In Römer 1 lesen wir ja nach wie vor, in manchen Bibeln ist es ja schon verfälscht, aber in der Bibel selber steht es noch drin. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt, und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Solche Stellen würde man am liebsten rausstreichen in manchen kirchlichen Kreisen. Aber jetzt hat man ja durch diese Bibelverfälschungen eine Möglichkeit gefunden, den Leuten vorzumachen, das stünde gar nicht so in der Heiligen Schrift. Anstelle den von sexueller Perversion betroffenen Menschen zu helfen und sie auf die heilende und befreiende Liebe Gottes hinzuweisen, sind die evangelischen Kirchen in einer leider wachsenden Zahl von Ländern dabei, deren Perversion gut zu heißen und sie in ihrer Sünde und Verlorenheit sterben zu lassen. Eine solche Haltung, wie schon gesagt, ist selber pervers und sie lässt sich nur als Zeichen endzeitlicher Verblendung und Gerichtsreife verstehen. Sieht man zudem die gerade in homosexuellen Kreisen grassierende AIDS-Seuche in Betracht, dann wird man unweigerlich an folgendes Wort der Heiligen Schrift erinnert: Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Hier steht auch die Unzucht in jeder Form. Trotz der Gerichte, die schon gekommen sind. Und es ist auch pervers, ich sage es mal so deutlich, wenn heute staatlicherseits nichts anderes gemacht wird, als Kondome zu verteilen. Eine Symptomkuriererei, die nicht an die Wurzel des Problems geht und auch keinen wirksamen Schutz bietet. Das nur nebenbei bemerkt. Es wird hier etwas vorgemacht. Die sind nicht völlig undurchlässig, Kondome. Das nur auch aus medizinischer Sicht eine Warnung. Jedenfalls nur Treue und Enthaltsamkeit sind wirklicher Schutz gegen die AIDS-Verbreitung. Eheliche Treue. In dem Zitat aus Offenbarung 9, Vers 20 stammte das. Da ist von der Unzucht die Rede, aber wir haben es gehört, auch von den bösen Geistern, denen sich Menschen in der endzeitlichen Situation zunehmend öffnen. Wir merken, es geht jetzt vom Reformationskongress schon langsam in den Endzeitkongress. Wir merken auch hier diese endzeitlichen Dinge. Wir können das gar nicht trennen, wie es manche versuchen. Ja, möchte ich an der Stelle auch einmal erwähnen. Es gehört alles zusammen. Die Bibel ist eine Einheit und wir dürfen nicht bestimmte Stellen herausstreichen. Aber jedenfalls böse Geister. Betrachten wir nun das Gebiet der Pneumatologie, also die Lehre vom Geist, vom Heiligen Geist, dann sehen wir, dass diese bösen dämonischen Geister immer frecher in den Raum der Kirche eindringen. Nicht nur jetzt auf ethischem Gebiet, noch viel schlimmer auf dem Gebiet des interreligiösen Dialogs, wenn man das heute so schön bezeichnet. Ich bin auch für Dialog auf dem staatlichen Gebiet, im Reich zur Linken, können wir auch mit ausländischen Mitbürgern selbstverständlich reden, auch wenn sie eine andere Glaubenshaltung haben als wir Christen. Und wir laden sie auch ein in unsere Gottesdienste auf diese Weise. In dem Sinne ist Dialog gut, indem sie auch gerettet werden sollen. Aber heute wird ja oft so gesagt, der Hindu soll ein besserer Hindu werden, der Buddhist ein besserer Buddhist, einfach bessere Menschen. Der Humanismus als die übergreifende Religion. Jeder bleibe in seiner Religion und soll einfach ein besserer Mensch werden. So diese Sicht. Das entspricht sehr dem heutigen Trend, dem heutigen Denken. Und es klingt auch schön und gut, aber die Bibel sagt uns eben etwas anderes. Durch die Werke wird keiner selig, sondern allein durch den Glauben. Und das muss der richtige Glaube sein. Wenn ich einen falschen Pass habe und über eine Grenze möchte, dann werde ich nicht hineingelassen. Und so ist auch im Himmelreich. Ja, wenn ich nicht den einzigen Weg, der zum Himmelreich führt, beschritten habe, werde ich nicht hineinkommen. Und das ist ganz klar Johannes 14, Vers 6. Der Herr Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und es gibt keine Umdeutungsmöglichkeit dieser Stelle, obwohl es viele heute umdeuten wollen, genauso wie das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das wird heute vehement bekämpft. Das war übrigens die Jahreslosung, als zum ersten Mal dieses Gräueltreffen in Assisi stattfand. 1986, Jahreslosung, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wer Ohren hatte zu hören, konnte hören, aber viele, viele haben es nicht gehört, nicht mehr hören wollen oder nicht mehr hören können. Eine endzeitliche Verblendung. Das ist auch neu für den Katholizismus. Ich habe es gestern Abend ausgeführt, dass man sich jetzt für die anderen Religionen geöffnet hat seit einigen Jahrzehnten. Und das ist auch, wie Erich Brüning in seinem Buch Der fremde Agent ausführt, vor allem auf den Einfluss der Freimaurerei auf Vatikan und andere Kirchen zurückzuführen. Freimaurerei, Menschheitsbruderschaft, Humanismus als höchstes Prinzip. Aber die Heilige Schrift warnt nach wie vor deutlich vor jeder Form der Religionsvermischung. 1. Korinther 10, Vers 20, was die Heiden opfern, und damit sind alle Nicht-Juden und Nicht-Christen gemeint. Alle. Was diese opfern, das opfern sie wem? Daimonios steht im Griechischen. Den Dämonen, Luther übersetzt den bösen Geistern, den Teufeln. Und nicht Gott, ausdrücklich steht nochmal da, nicht Gott, es ist nicht Gott, dem sie dienen. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Und genauso 2. Korinther 6, Vers 15 folgende. Wie stimmt Christus mit Belial, also mit dem Teufel, überein? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Geht aus von ihnen und sondert euch ab. Da haben wir auch schon eine Antwort auf die Frage unseres Nachmittagsvortrags. Ist noch eine Reformation möglich? Ich komme noch darauf zurück. Aber noch zur Ekklesiologie und Eschatologie, kurz einige Hinweise. Ekklesiologie, Lehre von der Herausgerufenen wörtlich, der Gemeinde, Kirche, Kyriake, dem Herrn gehörig, Kirche, kommt daher. Nun, auch hier sind biblische Maßstäbe verloren gegangen, weitgehend. Das zeigt sich vor allem darin, dass Kirche in vielen Staaten kaum noch von Welt unterscheidbar ist. Aber je zeitgemäßer und weltoffener die Kirche sein will, umso mehr steht sie in der Gefahr, ihr eigenes Wort zu vergessen, das sie einer weithin atheistischen und verunsicherten Gesellschaft schuldet. Wer sich aber Tagesparolen der Politik, früher war es von rechts, heute ist von links, zu eigen macht, der hat der Menschheit nichts mehr zu sagen. Der plappert nur nach, was die Politiker vorgeben, die modischen politischen Richtungen. Früher haben Kirchen Waffen gesegnet, heute segnen sie Friedensdemonstrationen. Wo ist da noch ein Unterschied? Sicherlich besser, ja, Frieden, aber es ist oft auch eine politisch motivierte Sache, die sehr stark sozialistisch geprägt ist. Kirche sollte sich nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen. Auch bei Freikirchen ist das Problem durchaus zunehmend. Parteipolitische Einseitigkeiten. Wir sollen auch von den Kanzeln keine einseitigen politischen Programme verkündigen, sondern Gottes Wort. Was Gottes Wort dazu sagt, sicherlich, auch zu Zeitfragen, sollen wir nicht verschweigen. Aber mit den Stellungnahmen sollten wir sehr vorsichtig sein. Und das Reich zur Rechten und Reich zur Linken auch ganz klar unterscheiden, wie es die Reformatoren betont haben. Das Reich zur Rechten, das Reich Gottes, die Gemeinde, das Reich zur Linken, die staatlichen Belange. Ja, wenn die Kirche das nicht beachtet, dann löst sie sich auf in die Welt hinein. Löst sie sich letztendlich auf, verliert auch ihre Berechtigung. Und die hohen Austrittszahlen sprechen diesbezüglich Bände. Weil die Leute auch nicht dumm sind. Sie merken, ja, da können wir gleich zur Parteiversammlung, haben wir mehr als von manchen Kanzeln. Ich will es nicht pauschal sagen. Ja, es gibt auch noch Wortverkündiger, auch in Landeskirchen sogar, die noch mutig sind, aber sie haben es zunehmend schwerer. Was schließlich die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen angeht, so wurde die wirkliche, leibhafte Wiederkunft Jesu Christi auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit, Matthäus 24, schon längst gestrichen durch den Theologen Professor Rudolf Bultmann und seine zahlreichen Schüler. Bereits vor 20, 30 Jahren haben Brüder wie Heinrich Jochums, Rudolf Bäumer und andere dagegen protestiert. Großenteils vergeblich. Es ist überwiegend an den Fakultäten noch schlimmer geworden. Vielleicht versteckter manches, auch eine gemäßigte Bibelkritik ist vielleicht noch gefährlicher als diese offene, massive Flanke, die Bultmann sich gegeben hat mit seiner radikalen Entmythologisierung. Nicht? Viele wissen es noch, Pastor Meerwein und wer alles dagegen gekämpft hatte. Und es war doch unaufhaltsam. Dieser Sog der Verführung hat um sich gefressen wie ein Krebs. Und die Wiederkunft Christi, sein Sühnetod, seine Auferstehung, es wurde immer mehr gestrichen oder relativiert, verändert, ins Kerygma, in die Verkündigung verlegt und wie die ganzen schwammigen Begriffe dann heißen, dass man den Leuten nicht direkt so sagt, wir glauben gar nicht an die Auferstehung. Jesus ist ja auferstanden, aber in das Kerygma hinein. Verstehen Sie das noch? Das heißt, immer wenn Jesus verkündigt wird, dann steht er auf, ja, in der Gemeinde, symbolisch. Lassen Sie sich nicht täuschen, mit Begriffen kann man viel Betrug machen. Es wird viel fromm geredet in Kirchen und gar nicht mehr biblisch geglaubt. Und so hat man Ersatzideologien eingeführt. Eine Hauptersatzideologie bezüglich Eschatologie in den Kirchen ist der bekannte konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Da entsteht nun das Friedensreich aus eigener menschlicher Kraft. Karl Friedrich von Weizsäcker schrieb in seinem Buch Die Zeit drängt, wir haben 2000 Jahre auf die Wiederkunft Jesu gewartet, jetzt bauen wir selber sein Reich. Ja. Auch die Strömung des Postmillenarismus tendiert ja in diese Richtung. Auch da muss man etwas aufpassen. Nun, nach biblischer Sicht aber kann der sündhafte Mensch niemals dauerhaften Frieden auf Erden erringen, eben aufgrund der Sünde. Und der Antichrist wird ein Scheinfriedensreich von 42 Monaten aufbauen, aber das wird vergehen, wenn der wirkliche Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und ihn, ja, besiegt. Also soweit diese Beispiele, wie sieht es in den evangelischen Kirchen überwiegend heute aus und es dringt auch zunehmend in die Freikirchen ein. Jetzt wird auch schon bei den FEG-Gemeinden diskutiert, ob Pastorinnen biblisch seien oder nicht. Ich sage, es geht immer Schritt für Schritt mit etwa 10 Jahren Verschiebung auch in die Freikirchen hinein. Und so wollen wir gar nicht mit dem Finger nur auf bestimmte kirchliche Richtungen zeigen. Jedenfalls ist Kirche immer näher an die Welt verstanden als gottfeindlicher Kosmos herangerückt. Ja, sie ist in verschiedenen Staaten noch weiter gegangen als manche weltlichen Politiker, die auf ein klärendes Wort von Kirchenseite warten und keins bekommen. Eine tragische Entwicklung. Nun aber das Zweite, wie eine Reformation aussehen könnte, müsste, sollte. Es gibt zur Situation in der Zeit vor der Reformation Martin Luthers, Huldreich Zwinglis und Johannes Calvins einige Ähnlichkeiten. Auch damals war die Kirche, die römisch-katholische Kirche, verweltlicht. Die war damals auch schon verweltlicht. Die Bibel war durch das Papsttum weithin außer Kraft gesetzt. Außer dem Klerikerstand hatte so gut wie niemand Zugang zu ihr. Die Welt war durch Luxus und Pomp in die Kirche eingedrungen. Das wissen wir ja aus dem finsteren Mittelalter, wie es da aussah auf den Papststühlen. Der Ablass war ein Symptom für billige Gnade und Geldmacherei. Kirche und Staat waren weithin identisch geworden durch Kirchenfürsten. Das hat Luther übrigens auch nicht beseitigt. Er musste auch mit den Fürsten paktieren. Er hat gerungen um ernste Christen, um einen Kreis zu sammeln, aber er hat sie nicht gefunden. Das kam dann später zum Teil durch den Pietismus. Ja, später hat das dann ausgeführt, Ecclesiola in Ecclesia, Kirchlein in der Kirche. Aber dieses Landesfürstentum ist auch ein Fallstrick für den Protestantismus bis heute. Da kamen ungläubige Fürsten dann als Bischöfe auf den Kirchenthron, ne? Überwiegend ungläubige Fürsten. Und auch das tausendjährige Reich war in Gestalt der katholischen Kirche vorweggenommen worden. Diese Lehre Augustins vom Amelianismus, die wirkt ja bis heute weiter, auch in den evangelischen Kirchen zum Großteil. Die Missstände jedenfalls waren gravierend und eine Reformation unausweichlich. Heute ist es, wie schon gesagt, in der evangelischen, aber auch katholischen Kirche noch viel schlimmer geworden. Die Glaubensfundamente wurden total ausgehöhlt. Es gibt sicherlich mancherorts noch intakte Gemeinden, aber die neue Situation ist so wie eben geschildert. Hieß es früher übrigens, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, so Tetzel zur Zeit Luthers. So ist es heute, dass es gar keine Sünde mehr gibt, weil ja es auch alles relativiert worden ist. Also da brauchen wir schon gar kein Fegfeuergeld mehr zahlen, weil sowieso alles gesegnet wird, Homosexualität und so weiter. Ich sage es mal ein bisschen pauschal, aber ihr versteht, was ich sagen will. Wir sind also schon sehr traurig über diese Entwicklungen natürlich. Aber wie, wenn sie noch kommen sollte, wie könnte eine Reformation aussehen? Sie müsste zuallererst zur Buße rufen. Und Buße heißt Umkehr zum Herrn Jesus Christus und seinen Geboten. Nebenbei bemerkt, es wurde immer wieder versucht, dieser Bußruf. Wir haben es auch versucht. Viele Christen in Deutschland vor 11 Jahren. Ich habe einen dieser Kirchenfürsten dann besucht. Wir haben ja damals diese 995 Thesen verschickt an alle Kirchenleitungen und die wurden in hunderttausenden Exemplaren gedruckt und verteilt. Ich habe auch ein Buch dabei, wo sie abgedruckt sind, wer sie noch nicht kennen sollte. Hier Kirche 2000, 95 und 96 Thesen, die neuen Thesen sind da gemeint. Aber dann habe ich die einen Landesfürsten besucht in einer kleinen Landeskirche, der noch als konservativ galt, gesagt, haben Sie das gelesen, diesen Bußruf? Ja, und er hat gesagt, wir haben einen großen Papierkorb. Das war dann die Reaktion. Es war von über 30 christlichen Organisationen unterschrieben worden. Es war kein Alleingang von irgendjemand, sondern da standen hunderttausende Christen dahinter, Papierkorb. Ich sage nur, wenn man mit solchen Bußrufen heutzutage, Klammer auf, in der Endzeit, Klammer zu, umgeht. Also ihr merkt schon, ich habe wenig Hoffnung, aber ich will trotzdem noch beschreiben, wie eine Reformation aussehen könnte. Bußruf. Die erste der 95 Thesen Martin Luthers lautete ja, da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Auch die Reformation Martin Luthers war in erster Linie eine Bußbewegung. Weiß heute kaum einer noch. Sie begann nämlich mit der Rückkehr zum Worte Gottes und der Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Und auch nur heute die Bibel wieder ernst nehmen, das wäre das Entscheidende. Und da danach auch leben und handeln. Und heute schafft man die Bibel ab. Da sehen wir, wie sich die Lage geändert hat. Nicht? Martin Luther definiert Buße folgendermaßen. Buße oder Metanoia bedeutet ein Wiederzurechtkommen und die Einsicht in die eigene Unvollkommenheit, nachdem man die Strafe erlitten und den Irrtum eingesehen hat. Das aber kann unmöglich ohne Änderung des Sinnes und der Eigenliebe geschehen. So im Brief an Staupitz vom 30. Mai 1518. Ähnlich schreibt auch Calvin in der Institutio, das Wort Buße ist bei den Hebräern von Umkehr oder Rückkehr, bei den Griechen von Änderung des Sinnes oder Änderung eines Ratschlusses hergenommen. Buße ist im Wesentlichen darin beschlossen, dass wir von uns selbst auswandern und uns zu Gott kehren, dass wir den vorigen Sinn ablegen und einen neuen annehmen, einen neuen Sinn uns schenken lassen und annehmen. Es gibt auch eine gute Schrift aus dem 20. Jahrhundert von Georg Steinberger, Buße, ein himmlisches Geschenk. Hatte schon mal jemand gelesen? Ja, sehr hilfreich. Und Steinberger schreibt, bekennen und lassen ist der biblische Weg. Buße tun heißt, über sich selbst den Stab brechen, sich als einen Verfluchten beiseite setzen lassen und den Platz, den unser eigenes Ich bis jetzt eingenommen hat, dem Gekreuzigten einräumen. Das Ich muss vom Thron, Jesus muss auf den Thron unseres Herzens. Ihm den höchsten Platz in unserem Leben geben. Unser Ich kann nur beiseite gesetzt werden durch das Ich des Gekreuzigten. Das ist der einzige Weg. Nichts anderes. Aber wenn wir die Liebe des Herrn erkennen, dann werden wir auch diesen Platz räumen, unser Ich. Und dann wohnt er im Herz. Und wir werden von seiner Liebe geprägt, auch auf andere Menschen zuzugehen und umzukehren über unsere falschen Wege. Als Einzelne und als Kirche. Buße ist natürlich etwas Individuelles. Das kann nicht eine ganze Kirche einfach sagen, als Kirche tun wir jetzt Buße. Es müssen viele Einzelne in den Gemeinden, in den Kirchen erkennen, ich muss umkehren vom falschen Weg, dem Herrn Jesus alles übergeben und er soll mich regieren. Buße, soweit zu diesem entscheidenden Punkt. Und dann natürlich die vier Sola. Was heißt Solus? Müsst ihr inzwischen wissen nach den Tagen. Allein, allein Christus. Hab gestern schon gesagt, wie entscheidend dieses kleine Wörtlein allein ist. Viele reden von Christus, aber nur noch wenige reden von Christus allein. Darauf kommt es aber an. Auch beim Europatag, hab's gestern schon erwähnt, Parzani, Europa braucht Christus, aber mit keiner Silbe allein Christus, hätte er nicht sagen können in diesem Rahmen dieser interreligiösen Leute von Fokularbewegung und allen möglichen. Ja klar. Achten Sie genau darauf, ob dieses allein noch vorkommt bei den Predigern und bei den Pastoren. Darauf kommt es an. Und das gilt als intolerant und passt nicht in die endzeitliche Weltökumene hinein. Das ist der springende Punkt. Es hängt an diesen wenigen Buchstaben. Allein, allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein aus Gnaden und aus Glauben. Und zwar, jetzt will ich es noch etwas konkreter sagen, allein die Heilige Schrift. Das schließt nun einiges andere auch aus dann, oder alles andere. Nämlich die Heilige Schrift ohne Abstriche und ohne Zusätze, auch ohne Verfälschungen natürlich. Deshalb brauchen wir urtextnahe Ausgaben, keine verfälschten Übertragungen, nicht? Bruder Ewald Heuser hat ja da einiges auch dazu geschrieben und auch den biblischen Grundtext. Wobei ich mich jetzt nicht fanatisch für den Textus Receptus hier verwenden möchte, aber ich halte doch sehr viel von ihm. Und es kann uns nichts schaden, wenn wir solche Übersetzungen auch lesen. Ich spreche aber jetzt niemanden den Glauben ab, der auch andere Urtexte verwenden möchte. Ja. Aber es ist auch ein Thema, das leider auch schon zu Spaltungen geführt hat. Das nur nebenbei. Und doch ist es gut, urtextnahe Übersetzungen mit möglichst gutem Grundtext, Basistext, dass wir da auch achtsam sind. Ich empfehle zum Beispiel auch die Lutherbibel 1912 und die Schlachter 2000 und die unrevidierte Elberfelder. Ja, es gibt noch einige weitere, aber auch andere, die wir nicht mehr empfehlen können. Es muss gar nicht nur die Volksbibel sein, es gibt auch andere Übertragungen schon, die auch so frei sind, dass sie nicht mehr als Bibel gelten können. Nicht? Gerade diesen modernen Übertragungen auch, um den heutigen Menschen zu erreichen. Man kann es mal zum Einstieg so lesen, aber nicht als Bibel, bitte. Ja, sondern nur als Umschreibung für Leute, die überhaupt noch nie die Bibel gesehen haben. Aber nicht die Volksbibel, versteht mich nicht falsch. Ja? Da habe ich jetzt vielleicht Hoffnung für alle oder sowas damit gemeint. Wobei, wie gesagt, ich das nicht als Bibel sehen würde, sondern als Umschreibung für völlig ferne Menschen. Das ist jetzt aber ein Thema für sich, will mich da jetzt nicht vertiefen. Allein die Heilige Schrift heißt aber ohne Abstriche und Zusätze. Und das heißt auch ohne eine zusätzliche, ihr nebengeordnete oder gar übergeordnete Lehrtradition, wie es natürlich die katholische Kirche macht. Schrift und Tradition, Schrift und Lehramt. Das heißt Lehramt, das die Schrift für die Gläubigen verbindlich auslegt. Heilige Schrift auch ohne Angleichung an den Zeitgeist, ohne die heute beherrschend gewordene sogenannte gemäßigte Bibelkritik. Heinrich Jochums hat schon vor 30 Jahren davor gewarnt. Es hat damals schon angefangen, nicht erst heute. Und auch in manchen Kreisen, die sonst bekenntnistreu sein wollen, ist auch schon diese bibelkritische Haltung von Anfang an mit drin gewesen, seit den 60er Jahren auch, wurde der Streit etwa in der Bekenntnisbewegung geführt über das Bibelverständnis. Ja, auch da der Tod im Topf immer schon mit drin gewesen. Das ist ja die Tragik. Will jetzt niemand hier angreifen, aber ich sage, ja, wir müssen ja wachsam sein. Es gibt auch Brüder wie Bruder Keim, die da auch sehr wachsam immer dagegen gekämpft haben, in den eigenen Reihen. Ich rede mal jetzt ein bisschen persönlich unter uns. Wir sind ja heute unter uns. Es wird ja auch nicht aufgezeichnet, oder? Oh doch. Ja, noch dürfen wir unsere Meinung sagen in Deutschland. Aber wenn Europa sich immer mehr zur Diktatur entwickelt, damit müssen wir ja rechnen, dass das dann irgendwann... Ja, natürlich. Dann können wir es dort weiter sagen. Ja, unsere Vorfahren in... Manchen Ländern haben ja auch viel schon erlitten, um des Herrn willen. Ja, vielen Dank für dieses ermutigende Wort.
Das ist doch die Bibel.
Ja, natürlich. Ja, möge der Herr uns Kraft schenken auch. Dann, ja.
Das ist ja nicht die Gnade allein, das ist ja die Herr und sonst die Gewinn. Christus allein, nichts anderes.
Ja, Amen. Ich bin aber noch nicht fertig. Ja. Also die Heilige Schrift. Martin Luther hat gesagt, Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel. Und er hat gesagt, wir müssen die Propheten und Apostel auf dem Pult sitzen lassen und wir hienieden zu ihren Füßen hören, was sie sagen und nicht sagen, was sie hören müssen. So wird es heute oft gemacht. Heute wollen Theologieprofessoren klüger sein als die Apostel Petrus, Paulus und so weiter. Ja, ich habe das schon oft erlebt. Ja, und das hat Paulus da so und so und ist gar nicht von ihm und hin und her. Da wird dann umgedeutet, bis nichts mehr übrig bleibt. Selbst die Worte Jesu werden nicht mehr ernst genommen von vielen. Und dann, das ist das Nächste, allein die Schrift, allein Jesus Christus. Genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger. Allein Jesus, und zwar der Jesus, wie ihn die Bibel bezeugt, kein verfälschter Sekten-Jesus oder liberaler Jesus oder ja was auch immer, psychologischer Jesus bei Drewermann und wenn man da nennen könnte, oder interreligiöser Jesus im Hinduismus, einer von 330 Millionen Gottheiten. Es gibt so viele Variationen und Betrug heute Satans, wo er versucht, uns vom lebendigen Herrn wegzuziehen. Ich habe ja Tag aus, Tag ein auch mit diesen Dingen zu tun. Beten Sie für mich, beten Sie für uns bei der ARF. Das sind keine einfachen Auseinandersetzungen. Aber Jesus als der ewige Mensch gewordene Sohn Gottes, er allein, ohne jemand neben ihn, ohne die Heiligen im katholischen Sinne, wir sind ja alle Heilige, wenn wir wiedergeborene Christen sind, Ja, in dem Sinne, an die Heiligen in Rom, in Korinth, die Briefe, die Gläubigen sind das, aber nicht katholische Heilige, die wir anrufen können, als Mittler zu Mittler sozusagen. Das ist auch eine völlig unbiblische Sonderlehre, die nichts mit der Heiligen Schrift zu tun hat. Genauso ohne eine Mutter Gottes und Himmelskönigin, die angerufen werden könnte, in spiritistischer Weise. Jesus ohne Zusatz wie Jesus und oder Jesus ja, aber auch Buddha, Mohammed, Karl Marx, Adolf Hitler etc. Es gab es ja immer schon, diese ideologischen Ergänzungen zu Jesus praktisch. Man hat Jesus für vieles vor den Karren gespannt und hat dann doch nur seine eigene Weltanschauung damit verbunden, um ein bisschen mehr Autorität zu verbinden damit. Luther hat gesagt, ich weiß nichts und will nichts wissen in göttlichen Sachen, ohne allein von meinem Herrn Christo, der soll allein alles sein, was meine Seligkeit betrifft und zwischen Gott und mir zu handeln ist. Und deshalb sage ich jetzt etwas Scharfes, Jesus auch ohne Luther, Calvin, Zwingli oder irgendjemand anders. Ja, das wird heute oft vergessen, liebe Geschwister. Ja, ich hoffe, dass wir das auch alle beherzigen. Luther wollte nie, dass eine Kirche nach ihm benannt wurde. Das haben die Nachfolger dann irgendwann gemacht. Ja, das wird heute auch oft vergessen. Man kann das in den Schriften finden. Die Reformatoren waren da manchmal, nicht in allen Fragen, aber in manchen bibeltreuer als manche Nachfolger, die dann auch einen Kult um sie gemacht haben. Es steht in manchen Kanzeln, Gottes Wort und Luthers Lehr vergehe nie und immer mehr. Mich graut es manchmal, wenn ich das lese. Darf ich das hier so sagen? Ja. Er hat viel Richtiges gesagt, aber es war nicht alles richtig. Denken Sie an die Worte über die Juden, an die Worte über die Wiedertäufer und so weiter, wie dann damit umgegangen wurde, bis hin zur Tötung. Das würde man heute lieber rausstreichen aus dem Lutherkanon. Vielleicht darf ich das auch mal so sagen. Wir wollen ja auch selbstkritisch sein. Nicht irgendwelche neuen Heiligen produzieren. Und jeder menschliche Autor ist fehlbar. Ja, sage ich auch. Ich bin auch ein Autor, ein kleines Licht. Aber wir irren alle mannigfaltig und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Allein Jesus Christus, allein sein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Allein die Gnade und allein durch den Glauben werden wir gerettet. Ohne Selbsterlösungsbemühungen. Und die Werke bringen uns nicht in den Himmel, aber bei einem lebendigen Christen fehlen sie auch nicht. Der Jakobusbrief, da hat Luther wohl auch geirrt, ist keine stroherne Epistel. Und er bildet nämlich keinen Widerspruch zum Römerbrief. Heute weiß man das besser als manche Reformatoren, die da in ihrem Kampf, ja, sie kämpften ja für den Glauben allein gegen die falsche Werkerei. Das war alles begründet und berechtigt. Aber, liebe Geschwister, da kam es auch zu manchen Einseitigkeiten, dass der Jakobusbrief ganz ans Ende gerückt wurde. Zum Beispiel in der russischen Bibel, weiß ich, ist er nicht so weit hinten. Wo ist er da? Ziemlich am Anfang. Nach der Apostelgeschichte. Ja, muss man mal wissen. Einfach nur nebenbei bemerkt. Und ich muss den immer suchen, wenn ich verschiedene Bibelausgaben habe. Aber wogegen sich der Apostel Paulus wendet, sind nicht die Werke an sich, sondern der Versuch, durch Werke sein Heil zu erlangen. Aber er nennt das, was Jakobus Werke des Glaubens nennt, das sind bei Paulus Früchte des Geistes oder Frucht des Geistes, die sich entfaltet nach Galater 5. Ist praktisch das Gleiche. Wenn die Werke aufgrund des Glaubens getan werden, dann sind sie praktisch Frucht des Geistes, die wir aus einem gereinigten Herzen, aus der Kraft Jesu Christi hervorbringen dürfen. Also Werke sind Folge des Glaubens und nicht Voraussetzung des Heils. Das ist eine wichtige reformatorische biblische Erkenntnis und deshalb hat der Jakobusbrief wirklich nicht verdient, weil er vielleicht die Werke mehr betont als den Glauben, aber eine gute Ergänzung hier zu Paulus ist, hat es nicht verdient, dass man ihn so ans Ende stellen musste. Aber wir sehen, wir irren alle mannigfaltig und müssen uns immer wieder vom Wort Gottes her korrigieren lassen. Ja, Reformation heißt also Rückkehr zu den biblisch-reformatorischen Grundlagen, zu den reformatorischen Grundlagen allerdings auch nur insofern, als sie biblisch sind. Die Reformatoren haben nie ihre Bekenntnisschriften über die Bibel stellen wollen, sondern sie haben gesagt, die Bibel ist die Norma Normans und die Bekenntnisschriften, etwa der lutherischen und reformierten Kirchen, sind Norma Normata. Hat es jeder verstanden? Ich übersetze nochmal. Also die normierende Norm, die regelgebende Norm ist die Bibel. Und die Bekenntnisschriften, die werden von der Bibel her korrigiert. Ja, so ist es zu verstehen. Versteht ihr? Die sind also nicht wie die katholischen Dogmen so in unfehlbarer Weise verkündet, sondern bleiben immer noch irrtumsfähig, die evangelischen Bekenntnisschriften. Von ihrer Selbstaussage her auch. Das finde ich sehr einleuchtend und richtig. Aber also Rückkehr zu den biblischen Grundlagen und auch reformatorisch, soweit diese mit der Bibel in Übereinstimmung stehen, sicherlich in den meisten Punkten stehen sie in Übereinstimmung. Nun, auch eine bibeltreue Ausbildung wäre notwendig für eine Reformation. Das wird heute ja in Deutschland nach wie vor unterdrückt, ist ja nicht staatlich anerkannt. Ich würde allerdings auch nicht mit umbiegen und brechen um eine staatliche Anerkennung kämpfen, wie es manche heute tun wollen. Denn die Kompromisse, liebe Geschwister, werden wahrscheinlich viel zu groß sein, die da gemacht werden müssen. Ich habe gehört, dass in der Kommission, die jetzt über die staatliche Zulassung von bibeltreuen Akademien und so weiter befinden soll, auch Moslems, Katholiken und so weiter sitzen. Ja, wie kann man sich einer solchen Autorität in Anführungsstrichen unterwerfen als bibeltreue Fakultät? Da sitzt der Tod schon im Topf. Darf ich das hier so sagen? Ich nenne jetzt keinen Namen, welche Akademien und Ausbildungsstätten das sind. Ich bin ja zum Teil selber betroffen, weil ich früher selber gerade dort auch einmal tätig war, ohne den Namen jetzt zu nennen. Aber, liebe Geschwister, ich halte das für einen Irrweg, sich einer solchen staatlichen Maßregelung zu unterwerfen. Sicherlich Römer 13, aber es gibt auch Offenbarung 13. Römer 13 seid Untertan der Obrigkeit. Aber Offenbarung 13, diese antichristlichen Gewalten, die sich zusammenbrauen, denen sollen wir uns nicht unterwerfen. Wir werden ja übermorgen Abend das Thema Antichrist sogar zweimal haben, habe ich gesehen, Bruder Kaufmann und ich. Und ich habe dann abends auch speziell das Thema Offenbarung 13 vorbereitet. Kein einfaches Thema, aber notwendig. Ja, auch die Gemeindezucht wäre notwendig in den Kirchen. Wo gibt es heute noch Kirchenzucht? Vielleicht bei ganz extremen Fällen. Jutta Voss wurde noch gemaßregelt in Württemberg, die diese Menstruationstheologie da entwickelt hatte. Ganz üble Sache. Aber ansonsten lässt man gewähren im pluralistischen Zeitalter alle, die nicht irgendwie etwas absolut setzen, etwa Jesus Christus. Die lässt man gewähren. Aber sobald ein Pfarrer auftritt und das sagen würde, was ich jetzt hier gesagt habe heute zu euch, würde er massive Probleme kriegen. Könnt ihr euch vorstellen. Ich rede jetzt nicht vom grünen Tisch. Ja, ich habe das auch schon durchlitten. Und deshalb die dritte Frage. Wie viel Zeit bleibt uns denn noch?
6 Uhr.
6 Minuten? Um 6 Uhr. Ja, aber ich weiß, ihr seid müde. Lange Reise. Der dritte und vierte Punkt ist nicht ganz so lang. Warum eine Reformation heute schwierig ist, da möchte ich 3 Gründe nennen. Warum das heute schwierig ist, vielleicht habt ihr das auch schon rausgehört. Erstens sind die kirchlichen Leitungsgremien und auch kirchlichen und staatlichen Ausbildungsstätten weithin von liberalen Kräften, scheinliberalen Kräften müsste man übrigens sagen. Echte Liberale lassen auch die Bibeltreuen stehen, aber Scheinliberale nicht. Sind von scheinliberalen Kräften besetzt und unterwandert worden im Rahmen der 68er Revolution, ganz eindeutig. Ein Machtkartell wurde aufgebaut, das Andersdenkende zunehmend ausschließt, früher oder später. Die aus der neomarxistisch geprägten Studentenrevolution der 60er Jahre hervorgegangene Feministen- und Homosexuellenlobby hat Zugang, schon längst Zugang, zu den Entscheidungsgremien, Bischofsstühlen, Bundesverfassungsgerichtsstühlen, Regierungsstühlen in Deutschland erlangt. Es ist ein Marsch durch die Institutionen auf allen Ebenen und auch in den Kirchen erfolgt. Und wie in einer Zangenbewegung werden die Gläubigen von oben in Form der Kirchenleitungen und auch von unten durch linke und scheinliberale Basisinitiativen in die Zange genommen und immer mehr zusammengequetscht, bis man sie ausspeit, ja, sozusagen früher oder später. Das ist der erste Grund, warum eine Reformation heute so schwierig ist, in den Landeskirchen, aber auch zunehmend in verschiedenen Freikirchen. Hinzu kommt zweitens, dass der Zeitgeist generell glaubenstreuen Christen immer heftiger ins Gesicht weht. Der Trend in unserer Gesellschaft ist Christus- und christenfeindlich. Da muss man nur mal die Massenmedien verfolgen. Wir haben bewusst keinen Fernseher, um uns das nicht anzutun. Ich habe lang genug diese Fernsehdinge verfolgt in früheren Jahren. Irgendwann habe ich gesagt, ich will mir das nicht weiter antun, auch meiner Familie nicht, was man da alles zu sehen bekommt. Der Trend ist Christus- und christenfeindlich. Und das muss uns nicht wundern, befinden wir uns nach biblischer Voraussage zunehmend in der endzeitlichen Situation des Glaubensabfalls und der Gesetzlosigkeit nach Matthäus 24, Vers 12. Mit Reinhold Schneider möchte man ausrufen, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Und sind wir in die Endzeit eingetreten, dann der dritte Grund, die Frage, ob wir als Gemeinde Jesu überhaupt noch die Verheißung großer Zahlen haben. Haben wir noch die großen Zahlen, die große Erweckung, die immer wieder prophezeit wird? Ich schließe Erweckung in gewissem Rahmen nicht aus, denn wir wissen aus der Bibel, Matthäus 24, Endzeitrede des Herrn, dass Verführung parallel läuft mit Weltmission. Das Evangelium wird allen Völkern verkündigt werden, dann wird das Ende kommen. Ja? Aber ob die Verheißung großer Zahlen, da wo die Verführung schon überhand genommen hat, noch realistisch ist, das ist die Frage. Jedenfalls hat der Herr eindeutig gesagt in Lukas 12, Vers 32 zu den Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und in der Bergpredigt spricht der Herr Jesus nicht vom Broadway, sondern vom schmalen Weg und von der engen Pforte, die ins Himmelreich führt. Und es heißt dann, wenige sind es, die ihn finden, diesen Weg und diese Pforte. Wenige, nicht die Masse. Und deshalb, wir haben ja Volkskirche seit Konstantin, sind die ganzen Heiden auch hineingezogen mit ihrem Heidentum. Fastnacht nur als ein Beispiel, was da alles aufgenommen wurde. Und es gibt sicher auch Pfarrer, die bei Halloween mitmachen heutzutage. Es gibt ja alles, was es nicht geben sollte. Und diese kleine Schar hat aber die Verheißung, nicht diese große Masse. Und es gibt auch innerhalb der Volkskirche diese kleinen Kreise noch, ja, die wirklich treu dem Herrn nachfolgen wollen. Aber die Frage ist, wie lange werden sie da noch toleriert? Ist also eine Reformation in großem Rahmen heute noch möglich oder könnte sie sich, das ist jetzt die Frage, nicht in kleinem Rahmen ereignen, in unseren eigenen Herzen, in einzelnen Gruppen und Kreisen, in einzelnen Gemeinden, vielleicht sogar noch in einzelnen Kirchen? Das ist die Frage. Endzeit, verweltlichte Kirche, Hore Babylon, Bruder Ramel wird sicherlich darüber auch noch einiges sagen, habe ich im Programm gesehen. Da hat René Pasch einmal geschrieben, die Hore Babylon stellt nicht lediglich eine bestimmte Gruppe von Abgefallenen dar, sondern alle falsche Religion auf Erden. Es hat viele falsche Christen bei den Katholiken gegeben, aber ebenso bei den Protestanten, den Orthodoxen und anderswo. Geistlichen Ehebruch begehen alle, die ihr Herz zwischen Gott und der Welt teilen, die bei einem strengen Dogma die Bekehrung ablehnen, die vom Glauben an die Bibel abweichen, indem sie die Gottheit Jesu Christi und die Sühnekraft seines Blutes leugnen, alle, welche Andersgläubige verfolgen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz bei René Pasch in seinem Buch Die Wiederkunft Jesu Christi. Die große Hure ist die abgefallene Kirche, die Jesu Christi Eigentum zu sein gelobte und jetzt mit der Welt Ehebruch treibt. Zitat Ende. Wie schrecklich. Sie ist das Sinnbild der verweltlichten Religion, das weltliche System geistlicher Verwirrung, heuchlerischer Wollust und kirchlicher Korruption in ihrer ganzen Scheußlichkeit. So René Pasch bereits vor mehreren Jahrzehnten, dieser begnadete Bibellehrer, der inzwischen heimgegangen ist. Ich könnte jetzt noch manches sagen, auch über die Verweltlichung bei Evangelikalen, aber das möchte ich jetzt aus Zeitgründen weglassen. Ich komme jetzt zum vierten und letzten Punkt, wie sich die Gläubigen in dieser Lage verhalten können. Wie können wir, die wir hoffentlich alle schon dem Herrn gehören, uns verhalten? Nun, es gibt sicherlich unter uns auch einige, die in solchen Kirchen sind, die durch diese Verweltlichung betroffen sind. Wie soll man sich da verhalten? Es gilt zunächst einmal, weiterhin zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Es gilt weiterhin zu beten für eine Umkehr in Kirche und Gesellschaft, für diejenigen, die öffentliche Verantwortung tragen, für die angefochtenen Gemeinden und Einzelnen. Es stimmt nicht, dass es bei Gott nie ein zu spät gäbe, aber wir als Menschen können nicht wissen, wann dieses zu spät erreicht ist. Zunächst also wollen wir noch Hoffnung haben, wirken, auch kämpfen um jede einzelne Seele in den Gemeinden, die bereits infiziert sind. Ich bin nicht dafür, dass wir sofort davonlaufen. Und deshalb stellt sich ja die Frage, auftreten oder austreten? Ne? Ich denke, wenn ich jetzt fragen würde, würden viele das jetzt hier ganz unterschiedlich beantworten, diese sehr persönliche Frage. Die Antwort kann auch nicht pauschal jetzt von der Kanzel hier gegeben werden. Ich habe auch viele Jahre gebraucht, um gewisse Schritte zu tun in meinem Glaubensleben. Es kommt nicht immer von heute auf morgen, und wir dürfen auch niemanden verurteilen, der vielleicht denkt, er muss jetzt noch auftreten und kämpfen und noch versuchen, etwas zu reformieren. Es richtet sich nach der persönlichen Führung des Einzelnen durch den Herrn und auch nach der Situation vor Ort. Die Ortsgemeinde spielt auch eine Rolle. Wenn jemand eine Landeskirche ist, die Kirchenleitung ist zwar völlig verweltlicht und liberalisiert, aber da ist noch ein pietistischer Pfarrer, ja, oder ein reformatorisch geprägter Pfarrer und versucht noch biblisch zu halten, was zu halten ist. Sagen auch manche, wir können den jetzt nicht im Stich lassen, nicht? So diese Haltung gibt's auch. Allerdings, liebe Geschwister, sollten wir bei allem Verständnis dafür auch die gesamtkirchliche Lage nicht übersehen. Die Frage ist, was geschieht denn in den oberen Etagen? Das ist übrigens auch die Frage im Gnadauer Verband und Allianz und so weiter. Ja, es gibt noch funktionierende Ortsgemeinden in der Allianz etwa, aber was geschieht ganz oben bei der Allianzspitze? Was wird denn da für Fäden gezogen? In welche Richtung wird das Schiff gesteuert? So auch in den Kirchen. Das sind ja die brennenden Fragen heute. Ich habe in meinem Buch Pietismus wohin ein bisschen versucht, diese Dinge in Frage zu stellen und habe auch da viel Prügel bezogen, wie es wohl heute immer sehr schnell geschieht, weil man Kritik nicht mehr hören kann und nicht mehr hören will. Man will einfach so weiter wursteln oft. Und deshalb die Frage, ob auch diese landeskirchlichen Leitungen, auch freikirchlichen Leitungen, ich denke jetzt an Baptisten, Methodisten und so weiter, einheimischen Baptisten, ob die überhaupt noch reformierbar sind. Nun, die Frage stellt sich jetzt biblisch, nämlich so, ab welchem Punkt mache ich mich denn fremder Sünden teilhaftig, wenn die in Kirchen, Freikirchen abgesegnet werden? Denn wenn ich Mitglied bin, wenn etwas von oben verändert wird in eine unbiblische Richtung, mache ich mich da nicht auch mitschuldig, früher oder später, wenn ich kein Signal setze für andere und für mich selber auch? Meines Erachtens, um das klar zu sagen, dürfte eine Grenze erreicht sein, ich habe es mal so formuliert hier, wenn die Kirche oder die Freikirche als Gesamtkörperschaft Gesetze beschließt, Regeln aufstellt und auch verbindlich macht, die in klarem Widerspruch zum Worte Gottes stehen. So könnte es oder ist es auch zum Teil schon erfolgt in puncto Homosexualität, Fundamentalismus und Bibelverfälschung. Kritik an den sogenannten Fundamentalisten, die dann geächtet werden. Verfälschte Bibeln, die würden ja jetzt nicht pauschal anerkannt von der EKD. Ja, das muss ich auch sagen. Es läuft da weiterhin die Diskussion, aber etliche Bischöfinnen vor allem, im Norden besonders, haben das bereits anerkannt und verwenden das auch. Aber es gibt Diskussionen. Es ist ein einzigartiger Vorgang, dass ein Altbischof, ich glaube in Lübeck, Wilkens, protestiert hat gegen diese Bibel in ungerechter Sprache, die eine seiner Nachfolgerinnen unterstützt hat. Wartenberg-Potter war das, nicht? Für die Fachleute. Aber ein Altbischof hat öffentlich dagegen protestiert. Bloß hat er halt nichts mehr zu sagen. Das Sagen haben jetzt die anderen. Die Unterwanderung ist inzwischen fortgeschritten. In 1. Korinther 6 steht ja der bekannte Aufruf, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ich habe es vorhin schon formuliert in Offenbarung 18. Eine Stelle, die sich auf die endzeitliche Hure Babylon bezieht. Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, damit ihr nicht empfangt etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Frage ist natürlich, ist diese Kirche oder Gemeinde, in der ich noch integriert bin als zahlendes Mitglied oder zehntengebendes Mitglied, wie auch immer, integriert in diesen babylonischen Sauerteig bereits? Kann ich das noch unterstützen? Muss ich mich da nicht absondern? Ich will es jetzt niemand vorschreiben, jeder prüfe selber, wie sieht es aus in der Gesamtkirche, in der ich bin und in der Ortsgemeinde. Ja, ich möchte noch mal schließen mit der Einladung zur Buße. Und diese Buße betrifft ja, wie schon erwähnt, immer den Einzelnen, betrifft dich und mich. Sie fängt bei mir an, bei mir persönlich. Der König David tat individuelle Buße für sein eigenes Vergehen. Er hatte ja Ehebruch mit Bathseba begangen, der Frau des Hittiters Uria, und hat Uria sogar um dieser Frau willen dem sicheren Tode ausgeliefert, an die Front gestellt. Als König konnte er das bestimmen und Uria ist dann auch prompt gefallen. Also Ehebruch und Mord kamen da noch zusammen bei David. Eine doppelte Schuld, wenn man so sagen will. Aber Gott sandte auch ihm damals einen Propheten, den Propheten Nathan, um sein Gewissen wachzurütteln und David zur Buße zu rufen. Und Davids Bußgebet in dieser Situation gipfelt in dem Schrei: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der ganze Psalm 51 ist dieses Bußgebet. Entsündige mich mit Isop, wasche mich rein. Ja, wie hat er gefleht, dass der Herr das wieder von ihm nimmt. Und deshalb war David ein König nach Gottes Gefallen. Er war nicht immer perfekt. Er hat auch versagt, wie jeder von uns im Leben schon versagt hat. Aber er hat Buße getan darüber, ist wirklich umgekehrt und hat es bereut. Aber die Folgen musste er tragen. Es war nicht mehr wie vorher. Ja, das Kind ist gestorben und dann diese Verfolgung durch seinen eigenen Sohn Absalom. Wir wissen das, denke ich, alle aus der Heiligen Schrift. Aber David tat Buße, individuell. Und es gab auch einen König, etliche Jahre später nach David, der tat sogar kollektiv Buße für sein ganzes Volk. Wer war das? Es gab einige, aber besonders an einen denke ich jetzt. Josia, sein Vater war der gottlose König Amon. Seine Mutter war Jedida, auf Deutsch Geliebte, die Josia zur Gottesfurcht erzogen hatte. Wir sehen auch, welchen Einfluss die Eltern, auch die Mütter besonders, auf die Kinder haben. Im guten oder auch im schlechten Sinne. Wir haben als Eltern eine Verantwortung. Und der Großvater Josias war, man höre, Manasse. War das ein guter oder schlechter König nach Gottes Sicht? Ganz schlechter. Er hat ähnlich wie Ahab das Heidentum nach Juda gebracht. 2. Könige 21. Aber Josia, vielleicht von seiner Mutter hier gut beeinflusst, im Glauben erzogen, sicherlich im Glauben erzogen, hat im 8. Jahr seiner Regierung, er kam ja mit 8 Jahren auf den Königsthron als Kind, hatte dann gute Ratgeber gehabt. Im 8. Jahr, da war er 16 Jahre alt, fing Josia an, den Gott seines Vorfahren David zu suchen, heißt es da, über seinen Weg zur Bekehrung. Im 12. Jahr seiner Regierung mit 20 Jahren begann er, Juda und Jerusalem, die Gebiete des ehemaligen Nordreiches, vom Götzendienst zu reinigen. Er hat diese Höhen abgebrochen und diese falschen Altäre vernichtet. Was wäre das für ein Wunder, wenn das heute geschehen würde in unserer Gesellschaft, in unserem Staat, wenn man, ja, ich darf das gar nicht öffentlich sagen, falsche Gotteshäuser abbricht, sage ich mal vorsichtig, von heidnischen Religionen, nichtchristlichen Religionen. Bitte versteht mich nicht falsch, ja. Wir wollen ja diesen Menschen nichts Böses tun, sondern im Gegenteil, wir wollen sie einladen zum lebendigen Gott. Aber dass falsche Götzentempel abgebrochen wurden damals bei Josia, das war ein wunderbarer Vorgang. Und im 12. Jahr seiner Regierung begann er also das zu reinigen. Im 18. Jahr, mit 26 Jahren war er da alt, beauftragte er nun Schafan und andere, die Renovierung des Tempels zu veranlassen. Und da geschah etwas Erstaunliches. Bei der Tempelrenovierung übergab der hohe Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, möglicherweise das 5. Buch Mose, das lange verschollen war. Das war ganz vergessen worden, dieses Buch. Interessante Sache hier. Und bei der Renovierung des Tempels war es plötzlich gefunden worden. Das übergab dieser hohe Priester dem Schafan. Der Schafan, der einer dieser Berater war. Und Schafan studierte das Buch, informierte den König und las es ihm vor. Er las es diesem jungen König vor. Und Josia reagierte dann gut, indem er seine Kleidung zerriss als Zeichen der Trauer und seines Entsetzens über die Situation im Land. Und deshalb das Wort Gottes, wenn es neu gefunden würde, neu erschallen würde, dann wäre noch Änderung, Reformation möglich. Und deshalb sind wir alle aufgerufen, dieses Wort unverfälscht und unverkürzt, ja, zu bewegen im Herzen und weiterzutragen an andere, da wo Gott uns noch die Möglichkeiten schenkt, wo der Herr noch Türen auftut. Lasst uns keine stummen Hunde sein. Ich weiß, in der Endzeit, das hat heute Morgen der Bruder auch gesagt, es könnte uns Angst und Bange sein, aber wir wollen nicht verstummen, sondern wir wollen, solange der Herr uns noch Atem schenkt, das Wort Gottes weitersagen. Josia suchte Gott, er fand die Bibel in Form des mosaischen Gesetzbuches, der Tora. Er erschrak vor dem Zorn des heiligen Gottes. Er verpflichtete das Volk zum Gehorsam gegenüber dem alten Bund. Es gab ja damals den neuen Bund noch nicht. Er reinigte den Tempel, die Stadt und das Land Gottes vom Heidentum. Er kehrte von ganzem Herzen um und tat Buße. Und was tun wir? Das ist die Frage auch an uns jetzt. Gibt es auch Dinge, über die wir Buße tun sollten, wo wir sagen sollten, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt gegen dich und deinen heiligen Willen. Sicherlich erstreben wir heute keine Theokratie, also eine politische Gottesherrschaft. Wir sind nicht das Volk Gottes wie in alttestamentlicher Zeit. Es wird uns übrigens unterstellt, wer an den Kreationismus glaubt, würde eine Theokratie errichten wollen, hat das der Europarat formuliert in seiner Verurteilung der Schöpfungslehre. Eine infame Unterstellung. Wir sind nicht das alttestamentliche Gottesvolk. Was aber realistisch und wünschenswert ist, ist die Umkehr, die beim Einzelnen und in den Kirchen beginnen sollte und von da aus auf Staat und Gesellschaft ausstrahlt. Die Frage, das letzte Satz jetzt, sind wir zu dieser Umkehr bereit? Jeder möge nun selber seinen Amen dazu sagen, wenn er es kann. Amen. Ja, wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben nun vieles gehört, auch aus deinem Wort, über die Situation heute und in allen Zeiten. Und es gab immer schon viel Verführung und es gab aber auch immer wieder, ja, Menschen deines Herzens, die eingeladen haben zur Umkehr. Lass uns auch heute deine Boten sein, solange es noch Tag ist, auch andere einzuladen zu einer Reformation der Herzen, dass wir Buße tun über unsere Sünden und auch andere dazu aufrufen, aufgrund deines Wortes. Schenk uns dazu Gnade, schenk uns offene Augen und Herzen, dass wir diese Menschen erkennen, die noch offen sind, ob innerhalb oder außerhalb von Kirchen. Du baust überall deine Gemeinde, wir danken auch dafür und sei auch mit denen unter uns, die keine Gemeinde haben zurzeit. Schenk ihnen auch andere Christen, mit denen sie sich versammeln können, um dein Wort zu lesen, um zu wachsen im Glauben. So danken wir dir jetzt auch für diese Tage, wo wir hier Gemeinschaft haben können oder auch konnten, die jetzt abreisen müssen. Sei mit denen, die heimfahren, stärke sie auch in ihrer Umgebung, schenk ihnen Kraft für die kommende Zeit, Herr, weißt um jede Situation und segne auch uns hier, die wir noch zusammen sind, dass wir hören wie Jünger hören und dir ähnlicher werden, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn. Amen. Amen.